Ein Mann erzählte mir folgende Geschichte aus seinem Leben. Er war Alkoholiker, ziemlich schlimm, und er sagte, durch meine Alkoholsucht habe ich unglaublich viel Geld verbraten, habe meine Familie geschädigt, habe ganz viel Belastung eigentlich für meine Familie gehabt, durch meine Schuld. Und wenn man dann nüchtern ist, sagte er, dann schämt man sich so sehr dafür, für das, was man getan hat oder nicht getan hat, weil man nicht konnte, dass man wieder anfängt zu trinken und diese Scham zu verdrängen, zu betäuben. Und dann entsteht so ein Teufelskreislauf aus Schuld und Scham, Schuld und Scham. Und dann sagt er, dann kommt jemand und erzählt mir von Jesus. Und sagt, da gibt es jemand, der ist für deine Schuld gestorben. Und du kannst neu anfangen. Und sagt, das war Erlösung. Und das gehört dazu, das Schlimme ist nicht nur die Schuld, sondern das Schlimme ist auch die Scham. Die Scham sagt, die Schuld sagt, ich habe was falsch gemacht. Scham sagt, ich bin falsch als Mensch, als Person. Ich bin nicht richtig. Ist das schlimmere Gefühl. Er kam weg durch eine Selbsthilfegruppe vom Alkohol, ohne dass er Jesus kannte. Und dann merkte er aber, mir fehlt was, ich brauche mehr Halt in meinem Leben. Dann hat er Jesus kennengelernt und diese Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Und dann ist er aufgelebt. Gute Nachrichten, Grund zum Jubeln, das ist so das Thema. Über Schuld und Vergebung habe ich letzte Woche gesprochen. Freigesprochen war das Thema. Heute geht es darum, dazugehören. Das ist der Untertitel. Kollegen von mir führten mit Farsi sprechenden Geschwistern einen Taufkurs durch. Also für Menschen, die aus Afghanistan oder aus dem Iran gekommen sind, und haben ihnen erklärt, was Jesus für sie getan hat. Dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er auch unsere Schuld auf sich genommen hat, dass wir dadurch einen Zugang zu Gott haben, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen und eben der Weg zu Gott frei ist. Und sie hatten den Eindruck, die verstehen uns nicht. Und haben sich überlegt, hat der Dolmetscher vielleicht falsch übersetzt. Und haben das nochmal erklärt. Und nochmal. Und dann sagte eine Frau Folgendes, wir haben euch schon verstanden. Aber es berührt unser Herz nicht. Diesen zornigen Gott, den kennen wir auch aus dem Islam. Das ist für uns nichts Neues. Aber dass wir dazugehören dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, der seinen Sohn gesandt hat zu uns, damit wir in seine Familie reinkommen, dass er uns auf Augenhöhen begegnet, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen, das berührt unser Herz, das macht uns fröhlich, das lässt uns aufleben. Das ist Evangelium. Und das ließ sie jubeln. Die Bibel beschreibt uns auf unterschiedliche Weise, was die gute Nachricht ist. Und was das Evangelium ist, was Jesus für uns getan hat, das ist auch nötig, weil wir Menschen unterschiedlich sind, weil wir unterschiedliche Lebenssituationen haben. Unterschiedliches hat uns geprägt. Wir haben unterschiedliche soziale Hintergründe, unterschiedliche familiäre Hintergründe. Wir sind durch unsere Gesellschaft unterschiedlich geprägt. Und deshalb ist das so genial, dass das Evangelium von Jesus unterschiedliche Facetten hat. Und jeder von uns wird durch etwas anderes angesprochen aus dieser guten Nachricht. Also die Frage, die an dich geht, ist, was lässt dich denn jubeln? Die ganzen drei Gottesdienste zieht das durch. Was lässt dich denn jubeln? Was ist für dich die gute Nachricht von Jesus? Wo hat er dein Herz berührt? Und davon kannst du erzählen, einfach so, wenn das Gespräch sich ergibt, wenn du mit Nachbarn sprichst oder Freunden oder Kollegen oder in der Familie, du kannst immer sagen, das berührt mein Herz. Und da kann niemand was gegen sagen, weil es ist deine Geschichte. Und du brauchst nicht groß argumentieren, du brauchst auch nicht groß Bibelstellen wissen. Du kannst sagen, das ist meine Geschichte. Das ist meine gute Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus, die mich getroffen hat. Und dann ist das nächste, hör zu, was der andere sagt. Wenn wir immer nur die eine Facette betonen, nämlich Jesus ist für dich gestorben, du bist Sünder, du brauchst Vergebung, sonst kommst du nicht in den Himmel, geben wir unter Umständen Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt sind, geworden sind. Und versuchen wir in eine Not hineinzusprechen, die überhaupt nicht vorhanden ist. Wo Leute sagen, was hast du eigentlich? Ich bin doch ganz in Ordnung. Wieso willst du mir jetzt einreden, dass ich Sünder bin? Also hör einfach zu und schau, wo ist die Not, wo ist die Frage, wo ist die Herausforderung, in die Jesus reinsprechen will. Und dann brauchen die Menschen trotzdem irgendwann die Erkenntnis, dass sie von Gott getrennt sind und dass Vergebung nötig ist, aber das ist dann nicht der erste Schritt. Also diese Geschwister aus Afghanistan und aus dem Iran, die haben gesagt, der Gott, der mich liebt, das ist das, was mich jubeln lässt. Das ist das, was mein Herz berührt und der mir sagt, du gehörst zu mir. Du darfst dazugehören. Eben manche belastet Schuld, die brauchen diese Botschaft. Manche erleben, ich bin falsch. Das haben wir gerade eindrücklich in dem Film gesehen. Ich habe eine andere Hautfarbe, darf ich nicht dazugehören? Das ist erschreckend. Wie soll ich das jetzt nennen? Komisch ist es ja nicht. Ist, dass die mit schwarzer Hautfarbe, die durften bedienen. Aber sie durften nicht essen. Habt ihr das wahrgenommen? Er durfte da spielen, wurde engagiert, aber er durfte nicht Tischgemeinschaft haben. Also ich komme aus dem falschen Land, ich gehöre zur falschen Familie, ich habe die falsche Bildung, ich habe die falsche soziale Stellung. Was auch immer, jahrhundertelang wurden Frauen vermittelt, dass sie weniger wert sind als Männer, dass sie durften nicht studieren, sie durften nicht leiten, sie durften nicht öffentlich reden, nicht predigen. Heute ist es umgekehrt. Heute werden Frauen schief angeguckt, die sagen, ich will zu Hause bleiben und für meine Familie da sein. Da haben sich die Tabus geändert und die Gesetze und die Regeln. Menschen werden ausgegrenzt, weil wir bestimmte Regeln aufgestellt haben, die nicht mit dem Evangelium übereinstimmen, in der Regel zumindest nicht. Und dann möchte man mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Menschen werden nicht geliebt, sie sind nicht willkommen, sie werden nicht gesehen, sie werden nicht ernst genommen, ohne dass sie etwas dafür können. Es gibt Leute, die gehören dazu und es gibt andere, die stehen am Rand. Das betrifft uns alle übrigens. In Bezug auf das Volk Israel, wir gehören nicht dazu, zum Volk Israel, also wir sind keine Juden. Und da war eben jahrhundertelang eine intensive Begegnung mit Gott gar nicht möglich. Petrus schreibt das im Rückblick. Er schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr aber, und er schreibt es im Rückblick, deswegen fängt er ganz, ganz positiv an. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also einmal Finsternis, jetzt Licht. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. 1. Petrus 2, könnt ihr das nachlesen. Gott hatte zu Israel und hat sie immer noch eine spezielle Beziehung aufgebaut. Nicht, weil sie so toll sind, nicht, weil sie so groß sind oder so stark oder so schön oder sonst was. Nein, es war eine freie Entscheidung seiner Liebe. Weil ich dich geliebt habe, deshalb habe ich dich auserwählt. 5. Mose 7. Und ursprünglich war es aber Gottes Ziel, mit jedem Menschen im engen Kontakt zu sein. Also dann hat Gott alles schön gemacht, aber das erste Ehepaar hat sich entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Es kommt zu einem Vertrauensbruch, das führt zum Bruch in der Beziehung zu Gott. Sie müssen das Paradies verlassen. Diese Nähe ist zerstört. Gott kümmert sich trotzdem um sie und bleibt dran, aber es funktioniert nicht. Anstatt Gottes Maßstäbe wertzuschätzen, entscheiden Menschen sich immer wieder dagegen. Und es kommt zu Neid, es kommt zu Hass, es kommt zu Mord. Die Stärkeren unterdrücken die Schwächeren, die Reichen beuten die Armen aus. Wer die besten Beziehungen hat, bekommt vor Gericht recht gesprochen. Und irgendwann schaut Gott nicht mehr zu, es kommt eine große Flut, die alles vernichtet, die übrigens in ganz vielen Urgeschichten der Völker beschrieben wird, dass es eine große Flut gab. Und Gott fängt neu an mit Noah und seiner Familie. Wieder sollen alle Menschen Gottes Segen erleben. Aber auch das funktioniert nicht. Dann geht Gott einen neuen Weg, nämlich durch Abraham, Isaak und Jakob wird ein großes Volk aufgebaut, das Volk Israel. Gott gründet es durch sie. Und zu ihnen steht er in einer besonderen Beziehung. Er geht einen Bund mit ihnen ein, der enger ist als zu irgendeinem anderen Volk. Aber gleichzeitig hat Gott schon alle Menschen wieder im Blick. 1. Mose 12, Vers 3, in der zweiten Hälfte lesen wir, dass Gott zu Abraham sagt, wer dir Gutes wünscht, also wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Alle Völker der Erde. Schon alle im Blick. Israel ist und bleibt Gottes herausgehobenes Partnervolk. Durch Israel will er zeigen, was er für ein großartiger Gott ist. Wer als Israelit geboren wurde, gehörte dazu. Alle anderen nicht. Alle anderen waren draußen erstmal. Also keiner von uns gehörte zu diesem Volk, zu diesem Bund dazu. Auch das klappt nicht so richtig, weil Israel immer wieder zeigt, dass es auch ihrem Gott nicht vertraut und lieber woanders Hilfe sucht, und trotzdem bleibt es das besondere, ausgewählte Volk Gottes. Und dann kommt Jesus und er durchbricht diese Grenze zwischen Israel und den Völkern. Er hat Juden und Nichtjuden zu einer Gemeinde vereint, er hat die Mauer zwischen ihnen abgerissen. Und jetzt ist die Botschaft, du darfst dazugehören. Du darfst in besondere Nähe zu Gott kommen. Jeder darf dazugehören. Du bist nicht mehr ausgeschlossen. Du stehst nicht mehr am Rand. Ich werde gesehen. Und Jesus redet nicht nur davon, er handelt mit so, wie er es sagt, wie er es verkündigt. Er spricht mit Zollbeamten, also Zöllner ist die biblische Sprache. Das waren Leute, die haben mit der Besatzungsmacht paktiert. Das waren Kollaborateure und sie haben mit ihrer Funktion, mit ihrer Stellung das Volk ausgebeutet und sind reich dabei geworden. Sie waren verachtet, abgrundtief. Und Jesus hat kein Problem, sich zu ihnen zu setzen, zu ihnen nach Hause zu kommen, mit ihnen zu essen. Er geht auf sie zu. Er hat keine Probleme, Aussätzige zu berühren. Die waren noch mehr ausgeschlossen. Die durften ja überhaupt nicht in Gemeinschaft sein. Was natürlich Infektionsgründe auch hatte. Aber die waren völlig draußen. Jesus geht auf sie zu und segnet sie und heilt sie auch. Er lässt sich von Frauen berühren, die andere mieden. Er redet auch mit der Ehebrecherin freundlich. Er sucht die Gemeinschaft mit Menschen, die nicht dazugehören. Und die Folge ist, dass in ihr Leben eine große Freude kommt, sie voller Überraschung sind und sie sich radikal verändern. Also Jesus geht nicht auf ihre Schiene, übernimmt nicht ihre Werte, sondern bleibt in Verbindung mit seinem Gott und lebt darin. Aber dieses "Ich will tun, was Gott sagt" führt nicht dazu, dass er sich abgrenzt von anderen Menschen, sondern im Gegenteil, er sagt, ich möchte in meiner Person dir zeigen, wie Gott ist. Jesus macht es vor, was unser Auftrag ist. Und diese Liebe, dieses Angenommensein, diese Wertschätzung verändert die Menschen. Und zwar radikal. Und durch seine Gemeinde handelt Jesus weiter, als er zum Vater aufgefahren ist. Nur eine Geschichte, die Apostelgeschichte ist voll davon, von solchen Geschichten. Da ist ein Finanzbeamter, der kommt aus Afrika, der ist hoher Politiker und dient seiner Königin. Und das bedeutet, dass er das nur konnte, weil er kastriert war, weil er Eunuch war. Und er reist tausende von Kilometern nach Jerusalem, weil er diesen Gott der Juden kennenlernen will. Und er darf nicht in den Tempel. Aber er kauft sich Gottes Wort, also eine Jesaja-Rolle. Und dann fährt er nach Hause und versteht gar nichts von dem, was er liest. Und Gott sagt, dir will ich begegnen. Und nimmt Philippus, der gerade mitten in einer Erweckung ist und ganz viel zu tun hat, und sagt, geh mal in die Wüste, in diese Straße, wo sonst niemand ist. Und guck mal, was passiert. Und dann begegnet Philippus ihm und erklärt ihm Gottes Wort. Und er begreift, wer Jesus ist, was er für ihn getan hat. Er begreift, ich darf dazugehören. Jesus ist auch für mich gestorben. Er liebt mich und bringt mir die Liebe des Vaters. Und dann sagt er, das Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und dann wird er getauft und dann steht da, er reiste mit frohem Herzen weiter. Er freute sich. Grund zum Jubeln, ja, steht in unserer Überschrift. Wir haben Grund zum Jubeln. Wir müssen das nur entdecken, wo dieser Grund ist und das uns immer wieder auch zusprechen lassen oder lesen. Die Gemeinde Jesu, die von Gottes Geist geleitet wird, überwindet Ausgrenzung. Das hat auch mit Versöhnung zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich niemandem auch in der Gemeinde aus dem Weg gehe, dass ich niemandem verweigere, die Hand zu geben, dass ich muss nicht mit jedem um den Hals fallen, weil dazu sind wir zu unterschiedlich. Aber wir überwinden, das ist unsere Herausforderung, die wir von Gott haben, wir überwinden Ausgrenzung. Sie gehen auf Menschen zu, sie begegnen ihnen mit Respekt und Wertschätzung. Gemeinde Jesu, in der Gottes Geist wirkt, heißt Menschen willkommen. Egal wie sie aussehen, sogar egal wie sie sich benehmen, dann braucht es schon auch noch Absprachen, wie wir hier zusammen sein wollen. Aber erstmal heißt, ist jeder willkommen. Jeder ist willkommen, nicht nur erstmal. Und dadurch werden Menschen bereit, der guten Nachricht zuzuhören. Und dabei merken wir, wie wichtig Gottes Wort ist. Es ist eine Gegenbotschaft zu allem, was uns die Gesellschaft sagt. Zu vielem zumindest. Gott sagt uns in seinem Wort, durch Jesus gehörst du dazu. Kannst du dazugehören, egal welche Ausbildung, egal welches Land, egal welche Familie, egal wie du aussiehst. Durch Jesus rückst du ins Zentrum der Liebe Gottes. Und das hören wir, das wird ja auch ständig gepredigt, oder? Die Frage ist, kannst du das glauben? Kommt das in deinem Herzen an? Hast du diese tiefe Gewissheit, ein geliebter Sohn Gottes zu sein, eine geliebte Tochter Gottes, weil du zu Jesus gehörst? Ist das in dir verankert, dass du zur Familie Gottes gehörst und in Ewigkeit bei ihm sein wirst, voller Gewissheit? Und die Frage, die ich mit dem anderen Bibeltext, den ich angegeben habe, beantworten möchte, ist, wie komme ich denn zu dieser Gewissheit, wenn sie nicht da ist? Und das finde ich extrem wichtig. Gemeinde muss ein Ort sein, wo ich das sagen darf. Ja, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe auch mal meine Sünden bekannt. Ich lese auch die Bibel, ich bete, aber ich habe diese Gewissheit nicht. Dürfen wir das sagen? Ohne dass jemand sagt, ja, du bist aber komisch. Und lies doch mal die Bibel. Hä? Gemeinde ist dafür da, uns gegenseitig aufzuhelfen und zu ermutigen und nicht zu sagen, du bist aber komisch. Also ich lese Römer 8, 14 bis 16. Der ist sehr wichtig, diese Verse. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. Ich gehe mal einzeln vor in einzelnen Abschnitten. Luther übersetzt diesen Vers so, alle, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wie hört ihr diese Aussage? Meine Prägung ist so, und ich wette eure auch, dass sie sagt, okay, der Geist Gottes zeigt uns, was wir tun sollen. Der hat Aufträge für uns und wir müssen ihm gehorsam sein, wir nicht. Das ist nicht die Zielrichtung dieser Verse. Und das werden wir gleich in den nächsten Sätzen sehen. Gottes Wort zielt nicht in erster Linie auf unser Tun, nicht in erster Linie, später schon. Aber das Erste, wo Gott uns hinhaben will, ist, dass wir in Beziehung zu ihm sind. Und aus dieser Beziehung heraus dann auch handeln. Aber das Erste ist Beziehung. Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Also wir haben den Geist Gottes empfangen, als wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Ob du das gespürt hast oder nicht, ist erstmal völlig egal. Du kannst nicht Christ sein ohne Geist Gottes. Ich finde es wichtig, dass wenn wir die Leute anleiten, so ein Gebet zu sprechen, Jesus, hier bin ich und ich gebe dir mein Leben, dass wir sie auch anleiten zu sagen, Jesus, füll mich mit deinem Geist. Und das ist die Kraft, aus der wir leben. Das ist die Energie. Das ist, erzähle ich gleich noch mehr. Also, jeder, der zu Jesus gehört, hat ihn. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass er unser Leben regiert? Dass er uns erfüllt? Dass er uns auch wirklich aus Sklaverei befreit? Nämlich aus der Sklaverei der Maßstäbe dieser Welt. Also du musst schön sein, du musst Geld und Erfolg haben, du musst Karriere machen, ein Haus besitzen, ein tolles Auto fahren, dir Urlaube leisten können, von denen du nachher schwärmst. Und dann bist du wer. Mit der Mode gehen gehört auch dazu. Dann gehörst du dazu. Fernsehen, Zeitschriften, Facebook, Instagram, TikTok, die ganzen modernen Social Media hämmern uns diese Botschaft ein und sie vergiften uns damit. Mit dieser Angst, nicht dazu zu gehören, nicht wer zu sein, nicht attraktiv zu sein, nicht bewundert zu werden, sich zu vergleichen mit anderen, sich irgendwie falsch zu verhalten, diese Angst treibt uns oft mehr an als Gottes Wort und als Gottes Geist. Wer durch Jesus zu Gott gehört, wird von dieser Angst befreit. Oder das ist zumindest Gottes Absicht mit uns. Weiter in Vers 15. Er, der Geist Gottes, hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Also du darfst und sollst zur Familie Gottes gehören und durch Jesus gehörst du auch zu ihm. Bist du schon mittendrin. Du darfst und sollst die Liebe Gottes erleben. Du darfst und sollst Liebe zu Gott empfinden und nicht mehr Angst vor ihm haben und Angst vor Strafe. Dazu habe ich auch letzte Woche etwas gesagt. Du darfst und sollst auch aus einer Egalhaltung Gott gegenüber herauskommen. Wenn du erlebst, dass du Gott wichtig bist und dass er dich sieht, wenn du erlebst, wie er wirklich ist, dann wird es dich elektrisieren, positiv. Dann ist es dir nicht mehr egal, ob du zu Gott gehörst oder nicht. Es geht um Beziehungen. All unser Wissen soll dazu beitragen, diese Beziehung zu leben und zu stärken. Und dafür musst du nicht alles wissen. Jemand hat mal gesagt, wenn ich die Bibel lese, verstehe ich nicht alles, aber das macht mir kein Problem. Das, was ich verstehe, das ist meine Herausforderung. Ja, wir verstehen nicht alles, ist nicht schlimm. Das Wichtige, auch wenn wir die Bibel lesen, ist, dass wir wissen, der Vater im Himmel will mich in seiner Nähe haben. Er will mich beschenken. Er will mir Angst wegnehmen. Er will mich mit seiner Liebe füllen. Damit dieses Wissen von und über Gott nicht nur hier bleibt, sondern meinem Herzen ankommt, brauchen wir den Geist Gottes. Ohne ihn wird es nicht passieren. Und wenn es bei dir passiert ist, dann ist das Wirken des Geistes Gottes. Vers 16. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also weißt du, dass du zu Gott gehörst oder bist du noch unsicher? Weißt du, dass du bei Gott ankommen wirst, wenn du einmal stirbst? Weißt du, dass alles, was dich von Gott trennt, auch dein Versagen, deine Scham, deine Schicksalsschläge, Jesus auf sich genommen und damit von dir weggenommen hat? Wenn nicht, dann bitte darum, dass Gottes Geist dich erfüllt und dich in diese Wahrheit hineinbringt. Denn er schenkt Gewissheit, dass Gott mir durch Jesus vergeben hat. Er schenkt Gewissheit, dass ich durch Jesus zur Familie Gottes gehöre. Und er wird dich führen in Gedanken und auch in deinen Taten. Er wird dir Gottes Wort erklären und dir zeigen, wie diese Freiheit von Angst immer mehr Wirklichkeit für dich werden kann. Lass für dich beten. Wenn du merkst, das kenne ich so nicht in meinem Leben. Ich stehe dafür gerne bereit und es gibt auch andere und manche werden dir sofort einfallen vielleicht, wo du sagst, da könnte ich hingehen, da könnte ich mal für mich beten lassen. Tu's. Sprich mich an oder andere und erlebe, wie Gott dich füllt mit seinem Geist und wie er dich in diese Wahrheit hineinführt und dich Gottes Liebe erleben lässt. Und dass du dazugehörst, dass du wer bist. Und dass er freundlich auf dich sieht. Amen.